Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Und das Paradoxe ist dann tatsächlich, vor dem Fernseher, wenn man sich das mal überlegt, das sind ja widrige Verhältnisse. Also da ist es laut, da ist es hell, das ist nicht so bequem wie im Bett. Und trotzdem gelingt das Schlafen. Bei vielen Schlafgestörten ist es dann später im Bett so, da stört ein Partner nebendran, der nur lebt.
Der atmet,
ist schon zu laut, ne?
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Wie finden wir Ärzte unsere Patienten eigentlich? Und wie gelingt es, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir ist Dr. Hans-Günther Wees. Herzlich willkommen, Schlafspezialist. Er ist Psychologe und Psychotherapeut und Leiter der schlafmedizinischen Abteilung des Pfalzklinikums Klingenmünster und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Hat schon viel publiziert, unter anderem ein bekanntes Buch von 2016, Die schlaflose Gesellschaft, und ganz neu und aktuell, Schlaf wirkt Wunder, alles über das wichtigste Drittel unseres Lebens, bei Drömer 2018. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Hallo.
Hallo. Jetzt kenne ich als Ärztin ganz oft so Lungenärzte, die sich mit dem Schlaf beschäftigen, Internisten, ne, und auch Neurologen, Zahnärzte, HNO-Ärzte, Kardiologen. Wie kommen Sie als Psychologe zum Schlafen?
Naja, tatsächlich ist die Schlafmedizin ein interdisziplinäres Feld. Da sind alle Berufsgruppen beteiligt, die Sie gerade schon aufgezählt haben. Und tatsächlich gehören da auch die Psychologen und die Psychotherapeuten dazu, weil der Schlaf und seine Störungen ja ganz multifaktoriell bedingt sein können. Unterschiedliche Ursachen können da zum Tragen kommen. Und von dem her ist es ein sehr spannendes, ein sehr interessantes Feld, wo diese unterschiedlichen Berufsgruppen aufeinandertreffen und auch miteinander ringen. Letztendlich, was denn beim einzelnen Patienten tatsächlich die Ursache seines Schlafproblems ist. Ich bei mir in meiner Abteilung habe tatsächlich, ich bin der Leiter der Abteilung, aber bei mir sind die Internisten beschäftigt, bei mir sind Neurologen, Psychiater mit beteiligt, und so sind wir ein multiprofessionelles Team und können den Patienten auch ganzheitlich betrachten. Und das ist etwas, was häufig in der Medizin fehlt, das sieht man den Patienten häufig nur aus einer Richtung. Durch eine Brille, ganz genau. Und es war mir immer wichtig, dass ich so ein interdisziplinäres Team habe. Ja, und ich persönlich bin eigentlich per Zufall darauf gekommen. Während des Studiums habe ich mich für die Neuropsychologie interessiert. Und meine Professorin meinte immer, ich sollte in die Tierforschung gehen. Und ich kann eigentlich kein Blut sehen, muss ich sagen. Und dann bin ich irgendwann zu ihr gegangen und habe gesagt, kann man da nicht irgendetwas machen, wo man jetzt nicht schneiden muss, nicht tierexperimentell arbeiten, sowas mit Schlaf oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, tatsächlich, da gibt es einen Kollegen, einen Freund, der baut eine schlafmedizinische Abteilung auf. Und so bin ich da reingewachsen von Anfang an. Und ich habe mein ganzes Berufsleben nichts anderes gemacht als dieses Thema Schlaf. Ich kann nichts anderes außer Schlaf.
Und können Sie denn selber gut schlafen?
Ja, ich weiß ja, wie es geht. Und von dem her kann ich in aller Regel gut schlafen. Wobei man schon sagen muss, Schlafstörungen gehören ein Stück weit zum Leben mit dazu. Also es gibt immer krisenhafte Lebensereignisse. Wenn man mal ein Schmerzsyndrom beispielsweise hat oder man hat eine Schilddrüsenerkrankung, aber auch ein Berufswechsel beispielsweise oder eine Trennung, Tod von einer nahestehenden Person, da ist es nahezu natürlich schon, dass man auch vorübergehend dann mit einer Schlafstörung reagiert. Und es ist nicht schlimm, das darf dann auch mal für ein paar Tage oder Wochen so sein. Wichtig ist, dass es wieder vorübergeht und nicht chronifiziert.
Und warum schlafen wir Menschen überhaupt? Warum brauchen wir das?
Naja, der Schlaf ist ein ganz elementares biologisches Programm. Also wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken und wenn wir nicht schlafen, dann werden wir sterben. Das macht uns schon deutlich, wie bedeutsam der Schlaf ist. Und der Schlaf ist tatsächlich das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Menschen. Früher hat man immer gedacht, im Schlaf, da gehen sozusagen im Gehirn die Lichter aus und alle Systeme fahren runter und es wird halt Energie eingespart. Aber dem ist nicht so. Wir verbrauchen im Schlaf nahezu genauso viel Energie wie im Wachzustand. Das macht Ihnen deutlich, welche enorme Aktivitäten da in unserem Gehirn, in unserem Körper stattfinden, um eben den menschlichen Organismus wieder auf den Wachzustand vorzubereiten und um die Schäden des vorausgehenden Wachzustandes auch zu beseitigen. Da wird zum Beispiel das Wachstumshormon ausgeschüttet. Das ist wichtig für die Zellteilung, für die Regeneration der Zellen. Da wird Testosteron beim Mann ausgeschüttet, was er für die Fortpflanzung braucht, aber zum anderen braucht er es auch für den Muskelaufbau. Also Sportler, die müssen nicht nur viel trainieren, die sollten auch tatsächlich viel schlafen. Dann wird deren sportliche Leistung viel, viel besser. Da wird unser Immunsystem gestärkt beispielsweise. Und eine ganz wichtige Funktion des Schlafes ist tatsächlich, dass dort unsere Festplatte sozusagen wieder gereinigt wird. Also hat eine gedächtnisfördernde Wirkung, der Schlaf. Ganz unbewusst wird da jede Nacht nochmal entschieden, was war denn jetzt am Vortag Wichtiges, was ist es wert, vertieft abgespeichert zu werden und was ist eigentlich überflüssiger Ballast, was kann wieder gelöscht werden, sodass wir am nächsten Tag wieder aufnahmefähig sind, weil sonst wäre irgendwann die Festplatte voll und wir könnten keine neuen Informationen mehr zu uns nehmen oder aufnehmen. Und manche Forscher sind sogar der Ansicht, dass diese gedächtnisfördernde Wirkung eine der zentralen Rollen eigentlich des Schlafes des Menschen darstellt.
Und wie kommt es denn, dass manche so kurz schlafen können und fit sind und andere richtig lang schlafen müssen? Und das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens.
Ja, der Schlaf, der verändert sich über die Lebensspanne hinweg. Wenn wir auf die Welt kommen, neugeboren sind, dann müssen wir erstmal schlafen lernen tatsächlich. Das menschliche Gehirn muss lernen, sich an den Hell-Dunkel-Rhythmus zu adaptieren. Es muss lernen, Melatonin bei Dunkelheit zu produzieren. Das ist ein Schlafbotenstoff, den wir unter anderem ganz dringend für den Schlaf benötigen. Viele Eltern wissen das und spüren das, ne? Wie es sich anfühlt, wenn die Neugeborenen noch nicht schlafen können. Die laufen dann tagsüber wie Zombies durch die Gegend, weil ihnen der Schlaf nachts fehlt. Weil Neugeborene, da wird Schlafen und Wachen durch Hunger- und Sättigungsgefühle gesteuert und eben nicht durch den Hell-Dunkel-Rhythmus. Dann so mit 6, 12 Lebensmonaten, dann können die Kinder langsam durchschlafen und die Eltern kommen auch wieder zu mehr Schlaf. Da gibt es übrigens eine schöne, interessante Studie von der National Sleep Foundation in den USA. Und da hat man einmal festgestellt, dass die Mütter in den ersten 2 Lebensjahren ihres Neugeborenen oder ihres Kindes bis zu 6 Monate an Schlaf verlieren können. Das macht so deutlich, wow, wie welche Schlafräuberkinder denn tatsächlich auch sein können. Und ein Nebenbefund war, dass übrigens die Väter selig unverändert weitergeschlummert haben. Also in dieser amerikanischen Studie war das zumindest so. Ja, und das Neugeborene braucht ganz viel Schlaf. 15, 16 Stunden Schlaf im Durchschnitt sind da normal, weil der Körper muss sich entwickeln, dafür braucht er Schlaf. Das Gehirn muss sich entwickeln, dafür braucht es Schlaf. Und wenn wir dann erwachsen sind, ja, dann ist es so, dass die meisten Menschen irgendwo zwischen 6 und 8 Stunden an Schlaf benötigen. Das ist genetisch bedingt. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. Da können wir auch nicht dran drehen, da können wir uns nicht verändern. Sie können aus einem Langschläfer, der also mehr Schlaf benötigt, keinen Kurzschläfer machen oder andersherum. Wir müssen so viel schlafen, wie es uns die Gene vorgeben. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir krank.
Also wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich an meine Nachtdienstzeiten, da wurde man ständig nachts geweckt, das war wirklich wie Folter. Und ich hatte schrecklichste Kopfschmerzen immer am nächsten Tag und fragte mich immer eigentlich bis heute, warum kriegt man Kopfschmerzen, wenn man zu wenig Schlaf hat? Ich weiß nicht, ob das andere auch betrifft, aber ich finde das wirklich einen vernichtenden Kopfschmerz.
Es ist ganz unterschiedlich, wie wir auf Schlafmangel oder auf Schlafstörungen reagieren. Die einen bekommen Kopfschmerzen, andere bekommen Magenbeschwerden, Herzrasen. Da sucht sich der Körper immer so individuell ein Ventil. Grundsätzlich ist es so, wenn man zu Kopfschmerzen oder gar Migräne neigt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen stabilen Schlaf-Wach-Rhythmus hat. Sobald man dann sonntags einmal länger schläft als werktags beispielsweise, dann kann dadurch schon die Migräne ausgelöst werden durch den veränderten Schlaf-Wach-Rhythmus.
Was passiert, wenn man gar nicht mehr richtig schläft? Also aus Krankheit oder weil man gezwungen wird, nicht zu schlafen?
Naja, wenn wir gar nicht mehr schlafen würden, aber das geht gar nicht. Also man kann nicht nicht schlafen. Das ist schon mal die Botschaft an alle Menschen mit Schlafstörungen, die immer die Sorge haben, wenn sie jetzt nicht schlafen, dann werden sie krank und sterben. Das geht nicht. Man kann nicht nicht schlafen. Der Körper holt sich immer das Allernotwendigste, was er braucht. Aber das führt natürlich nicht zu Lebensqualität. Und wenn uns langfristig der Schlaf fehlt, wenn wir nicht so viel Schlaf bekommen, wie es die Gene vorgeben, dann ist es tatsächlich so, dann steigt unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Schlaganfall, von Herzinfarkt beispielsweise. Neuere Studien zeigen uns, dass Menschen mit Schlafstörungen eher zu Demenz neigen, eher Parkinson beispielsweise entwickeln, weil da eben der notwendige Tiefschlaf fehlt, der ganz wichtig ist, ein Gehirnwaschprogramm. Unsere Gehirnzellen werfen jetzt am Tage, wenn wir miteinander sprechen, da sind die ja hochaktiv und dann werfen sie so Abfallproteine einfach vor die Tür, vor die Zelle sozusagen. Und da verklumpen die. Das sind dann die amyloiden Plaques, die wir verantwortlich machen für die Entstehung von Demenzen. Und nachts im Tiefschlaf, ja, da werden diese Zellzwischenräume wieder ausgespült. Diese Plaques werden wieder weggespült und dann kann unser Gehirn wieder sehr gut funktionieren. Ja, und weitere Folgen des nicht ausreichend Schlafens oder von Schlafstörungen sind dann tatsächlich auch psychische Veränderungen. Das Risiko für Depressionen, für Angsterkrankungen steigt an.
Ist das denn so, dass man erst eine Schlafstörung hat und dann die Depression kommt? Oder ist es so, dass die Depression schon die Schlafstörung verursacht?
Naja, das ist eine gute Frage und ist oft in der klinischen Praxis gar nicht so eindeutig zu beantworten. Was war denn zuerst da? Weil Depressionen gehen in ca. 90% der Fälle mit einer Insomnie, also einer Ein- und Durchschlafstörung einher, sind dort auch häufig das erste Symptom und wenn die Depression weg ist, oft das letzte Symptom, das weggeht. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso, dass eben diese chronischen Insomnien, die in Deutschland sehr häufig und weit verbreitet sind, über oder knapp 50% der Menschen in Deutschland, die an Schlafstörungen leiden, haben das schon länger als 3 Jahre. Über 70% leiden länger als 1 Jahr. Das hat etwas auch mit unserem Gesundheitssystem zu tun. Und diese chronischen Schlafstörungen, die für sich bedingen dann auch wieder oder erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Depression, Angststörung entwickelt oder auch zu Suchterkrankungen beispielsweise neigt. Da gibt es ganz interessante Forschungen über den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und Schlafstörungen insgesamt.
Wenn jetzt jemand das hört und Schlafstörungen hat, liest er natürlich erstmal Schlaf wirkt Wunder, ist klar. Dann haben wir schon eine ganze Menge Anregungen. Aber man kann zu Ihnen auch in die Klinik kommen und dort schlafen lernen?
Ja, also wir sind ja erstmal eine schlafmedizinische Abteilung, wo wir sehr viel Diagnostik erstmal betreiben, stationär, wo wir den Schlaf untersuchen. Und es gibt weit über 50 Schlafstörungen, die wir klinisch wissenschaftlich unterscheiden. Und im Rahmen dieser Diagnostik ist es dann so, dass wir eben auch einen Behandlungsvorschlag den Patienten machen. Und einer unserer vielen therapeutischen Angebote sind sogenannte Schlafschulen. Da kommen die Menschen aus ganz Deutschland, um dann wieder schlafen zu lernen, weil ganz häufig ist es so, dass es für die Ein- und Durchschlafstörungen nicht vordergründig oder nicht ausschließlich körperliche Ursachen sind, sondern sehr häufig sind es innere Fehlhaltungen, was den Schlaf angeht, und es sind auch Fehlverhaltensweisen, was man so landläufig immer unter diesem Stichwort Schlafhygiene hört. Und damit meint man nicht, dass man gut geduscht ins Bett gehen soll, sondern ein gewisses schlafförderliches Verhalten am Abend, zumindest am Abend, an den Tag legen soll.
Können Sie das mal kurz ein paar Tipps geben, vielleicht schon konkret? Was ist so eine Schlafhygiene, die man beachten könnte am Abend?
Naja, da gibt es jetzt eine Fülle von Tipps, aber was vielleicht viele interessiert, es ist ja so, dass ganz Deutschland vom Fernseher am besten schlafen kann. Und ich sage immer, der Fernseher ist Einschlafkiller Nummer 1, weil da baut man Schlafdruck ab. Und wenn man dann später im Bett wieder einschlafen will, dann fehlt dieser Schlafdruck. Und es ist paradox. Ich habe Patienten, die schlafen eine Stunde, eineinhalb vorm Fernseher und dann wollen sie eine Schlaftablette haben, um später wieder einzuschlafen. zu schlafen. Also das wäre ein Fehlverhalten. Aber es ist natürlich ganz interessant, wenn man sich dieses Phänomen Fernsehschlaf einmal analysiert. Ich habe eine Fülle von Patienten, die sind felsenfest davon überzeugt, dass sie eine organische Ursache haben. Herr Doktor, nur mein Arzt hat nichts untersucht, aber da stimmt etwas nicht und man muss das mal richtig untersuchen. Und da frage ich dann oft mal ganz scheinheilig nach, was glauben Sie denn, welche Erkrankung mag das denn sein, die vor dem Fernseher gar nicht zum Tragen kommt und dann aber 10 Minuten später im Bett zur vollen Entfaltung. Und da hört man ganz oft dann den Groschen förmlich fallen. Das ist nämlich etwas mit dem Verhalten und der inneren Einstellung zu tun hat. Und es ist ja, um jetzt das auch aufzulösen, warum man vorm Fernseher so gut schlafen kann, viele schalten ja den Fernseher an und sich selber ab. Und das heißt, das Fernsehprogramm ist nicht so stimulierend, da schaut man halt mal rein und die Aufmerksamkeit wird auch gebunden, aber man kommt nicht in eine Anspannungssituation, sondern man ist eher abgelenkt von den eigenen Sorgen und Nöten und kommt damit in die Entspannung. Man war ja auch lange genug wach, es ist ja Abend schon, und die Entspannung ist schlafförderlich und deswegen schläft man da ein. Und das Paradoxe ist dann tatsächlich, vor dem Fernseher, wenn man sich das mal überlegt, das sind ja widrige Verhältnisse. Also da ist es laut, das ist hell, das ist nicht so bequem wie im Bett und trotzdem gelingt das Schlafen. Bei vielen Schlafgestörten ist es dann später im Bett so, da stört ein Partner nebendran, der nur lebt.
Der atmet, ne? Genau.
Der atmet ja schon zu laut, ja. Letztendlich. Und das ist für uns oft auch ganz wichtig. Wir bauen das ein, wenn wir Patienten auch behandeln, ist es ja wichtig, dass der Patient versteht, warum er schlaflos ist und wie er sich schlaflos macht. Zum Teil selber, ne, über dieses Nicht-Abschalten-Können, dieses Gedankenkarussell.
Ja, da hat mich gleich eine Kollegin auch gebeten, ich soll sie das mal fragen. Die Kollegin wacht nachts immer auf um 4 Uhr morgens und kann nicht mehr einschlafen. Dann nimmt sich ein Buch und liest. Sie weiß gar nicht, was sie da machen soll.
Ja, das ist was ganz Typisches, was es häufig gibt. Natürlich muss man auch nochmal nachschauen, gibt es da organische Ursachen? Es könnte ein Diabetes sein, beispielsweise Blutzuckerabfall, es könnte ein Blutdruckabfall nachts sein. Aber sehr häufig ist es tatsächlich so, dass die Menschen, wenn sie nachts aufwachen, wach werden gehört übrigens zum Schlafen mit dazu. Das ist was völlig Normales. Wir müssen immer wieder mal schauen, ob denn der Tiger gerade kommt, weil wir schlaftechnisch gesehen, ja, wenn Sie sich das nochmal vergegenwärtigen, wir sind immer noch in der Steinzeit. Unsere Gene meinen immer noch, wir leben in ungeschützten Behausungen. Wir haben ja Hunderttausende von Jahren in der freien Prärie geschlafen. Das war ein hochgefährlicher Zustand. Also muss man immer wieder mal schauen, bin ich sicher oder nicht. Also wach werden ist für die Spezies Mensch überlebenswichtig gewesen und gehört zum Schlafen dazu.
Wie beruhigend übrigens, finde ich, dass man dass das zur Kenntnis zu nehmen, dass das eigentlich durchaus gesund ist, auch mal aufzuwachen und dass man nicht sich Sorgen macht. Ne? Ich lebe. Ja.
Ja. Also das ist immer ganz wichtig, die Botschaft für unsere Patienten und tatsächlich auch entlastend, weil viele ja meinen, Herr Doktor, ich will unbedingt mal wieder 8 Stunden durchschlafen. Da frage ich immer, warum? Mhm. Zu was soll das gut sein? Aber es kommt natürlich darauf an, was man aus dieser Wachphase nachts macht. Und viele beginnen dann schon mal den Tag. Die überlegen dann schon mal, was steht denn morgen an? Schaffe ich das alles? Ganz klassisch, ganz Deutschland schläft ja von welchem Tag? Welchen Tag in der Woche am schlechtesten? Was würden Sie schätzen?
Wahrscheinlich am Sonntagabend.
Sonntagabend. Und das ist ja keine organische Ursache, sondern das hat genau damit nämlich zu tun, dass viele nicht Montagmorgens um 8 Uhr am Schreibtisch oder um 7 Uhr an der Werkbank die Arbeitswoche beginnen, sondern abends im Bett oder nachts im Bett. Und wenn ich dann den Alltag ins Bett hole, dann spanne ich mich an. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Wir können immer nur dann schlafen, wenn wir uns in unser Kissen kuscheln, uns wohlfühlen, uns schöne Gedanken machen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und bitteschön nicht schlafen wollen. Dann kommt der Schlaf von ganz, ganz alleine. Und das ist so ein zweiter Punkt, was vielleicht bei Ihrer Kollegin dann auch zu bedenken wäre. Viele Menschen, wenn sie wach werden, die setzen sich unter Druck, weil sie frustriert sind und sagen sich, Mensch, ich muss doch schlafen, der Schlaf ist so wichtig, sonst bin ich morgen, kann ich nicht meine Frau oder meinen Mann stehen. Und dann setzen sie sich unter Druck, wollen schlafen, das spannt an und Anspannung ist der Feind des Schlafens. des Schlafens. Wer schlafen will, bleibt wach.
In meiner Praxis sagen viele Frauen in der Postmenopause, dass sie plötzlich nicht mehr schlafen können. Ne? Die sind neidisch auf ihre Pubertätszeit, wo es irgendwie bis 14, 15 Uhr super geklappt hat. Und jetzt, seitdem die Hormone im Keller sind, schlafen sie nicht mehr richtig. Ich weiß, dass in der Psychiatrie und bei Gynäkologen dann auch gerne mal Hormone verschrieben werden. Ne? Das ist ja immer so eine Diskussion. Was halten Sie davon?
Naja, es ist tatsächlich so, dass im Rahmen der Menopause kommt es A zu biologischen, körperlichen Veränderungen bei den Frauen. Es kommt aber auf der anderen Seite auch zu psychischen Veränderungen. Bei vielen ist es nochmal die Zeit, wo sie vielleicht die Kinder aus dem Haus gehen, wo sie nochmal in den Beruf einsteigen, wo auch das Rollenbild der Frau sich verändert. Also was durchaus auch wieder zu einer psychischen Anspannung in der Nacht führen kann und damit schlafverhindernd sein kann. Aber tatsächlich ist es auch so, dass das Progesteron, das ist ja ein Tranquilizer eigentlich. Das
hat ein Beruhigungsmittel, natürliches. Deswegen nehmen die Frauen das ja auch immer abends ein, wenn sie denn dann Hormone nehmen müssen, ne? Damit die gut schlafen.
Ja, und das fehlt dann und das macht dann tatsächlich, kann bestehende Schlafprobleme nochmal deutlich verstärken, der Progesteronmangel. Und deswegen nehmen die das manchmal auch sehr gerne ein.
Nur ist es ja was Natürliches. Das ist ja normal, dass die Frauen irgendwann ihre Hormone langsam runterfahren. Also ist das dann für diese Frau eigentlich ein normales biologisches Programm oder ist das eine Krankheit, dass ihr Progesteron fehlt?
Ja, eigentlich ist es ein biologisches Programm, welches unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Und von dem her würde ich es erstmal auch in diese Reihe setzen, dass es einfach eine Lebensphase ist, wo man etwas anfälliger ist, was den guten Schlaf angeht. Aber diese Lebensphase sollte auch wieder vorübergehen. Aber das tut sie häufig nicht, weil nämlich dann im Rahmen dieser akuten Schlafprobleme sich die Menschen, die Frauen dann Dinge angewöhnen, die überdauernd sind und überdauernd die Schlafstörung aufrechterhalten. Weil wenn ich dann nachts mal wach liege und ich gewöhne mir dann an, über die großen und kleinen Sorgen des Alltags nachzudenken beispielsweise, ne? Oder wenn ich dann anfange, frustriert zu sein und mich unter Druck setze, was den Schlaf angeht, dann tue ich darüber die Schlafstörung, die erstmal organisch bedingt war, verselbstständigen. Der organische Auslöser kann wegfallen, aber es bleibt einfach diese unbewusste Kopplung Schlafzimmer gleich unangenehmer Ort, gleich Ort, wo man grübelt beispielsweise, ne? Und dann fährt unser Unbewusstes schon, wenn man abends ins Bett geht, ins Schlafzimmer geht, schon automatisch eigentlich die sympathische Aktivität hoch, weil jetzt gibt's ja gleich wieder Stress. Da bereitet einen der Körper unbewusst darauf vor. Wenn Sie mit Ihren Patienten sprechen, dann werden Sie ganz oft den Satz hören, Frau Doktor, ich bin abends eigentlich oft hundemüde. Aber immer dann, wenn ich ins Bett gehe, plötzlich, es ist so, wie wenn man Lichtschalter umstellt, ich bin hellwach. Und das drückt eigentlich diese unbewusste Kopplung aus, dass nämlich an dieses Schlafzimmer schon unbewusst eben, dass es verbunden wird mit negativen Gedanken, mit Stress erleben und dann fühlt man sich wieder wach, wenn man eben in Stress kommt.
Jetzt haben Sie schon einiges über Schlaflosigkeit erzählt als großes Problem. Ein ganz großes anderes Problem ist ja das Schnarchen, nicht wahr? In unserer Gesellschaft ist es eine Zivilisationskrankheit. Und ist das mehr was für Männer oder für Frauen?
Naja, wir sind tatsächlich nicht nur eine schlaflose Gesellschaft, wir sind auch eine schnarchende Gesellschaft. Man sagt so grob, ein Drittel der Menschen schnarcht und ein Drittel davon krankhaft. Und es ist tatsächlich auch eine Zivilisationskrankheit in dem Sinne, weil es etwas mit Übergewicht zu tun hat. Und von dem her, je mehr Übergewicht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir nachts schnarchen. Männer wie Frauen. Erstmal sind die Männer bis zur Menopause der Frau viel häufiger betroffen.
Warum eigentlich? Weil sie mehr Masse haben, die dann auf die Atemwege drückt, oder?
Ja, die haben kein Progesteron. Progesteron hat eine gewebestraffende Wirkung. Die weiblichen Sexualhormone allgemein haben eine gewebestraffende Wirkung. Und wenn die wegfällt sozusagen, dann wirkt sich das auch auf die Stabilität der oberen Atemwege aus. Die werden dann instabiler. Im Schlaf ist sowieso die Muskulatur geschwächt. Und wenn dann sozusagen dieser Schutz der weiblichen Sexualhormone wegfällt, dann fangen auch die Frauen an, mehr zu schnarchen oder fast so viel wie die Männer zu schnarchen.
Das heißt, die Frauen haben Penisneid und die Männer Progesteronneid.
So könnte man
es vielleicht
sagen.
Ach, deswegen schnarchen Männer zumindest bis zur Menopause der Frau dann mehr, weil die gar kein Progesteron so in den Mengen haben.
Genau. Also ich erinnere mich immer an eine Studie zurück, die haben wir Anfang der 90er Jahre mal gemacht, also nicht ich, aber wir in der Schlafmedizin. Und da haben wir Männer Progesteron gegeben und die geschnarcht haben und die haben tatsächlich auch weniger geschnarcht, aber es sind ihnen auch halt eben Brüste gewachsen und Hüften und von dem her hat man das schnell, diese Studie wieder auch eingestellt.
Dann. Ja, dann ist es also Männerschicksal so ein bisschen auch.
Ein Stück weit Männerschicksal, es kommt aber auch hinzu, dass vielleicht tendenziell die Männer eher dazu neigen, Alkohol zu trinken, also zur Selbstberuhigung trinkt der Mann eher Alkohol, die Frau nimmt eher Tranquilizer und Beruhigungstabletten, genau. Und Alkohol fördert natürlich die Instabilität der oberen Atemwege und damit das Schnarchen. Das kennt jeder mal von irgendeiner Feier, wo dann er sich nochmal genüsslich nachschenkt und dann kriegt er so von ihr den Stumpern die Seide, trink nicht so viel, ich kann heute Nacht nicht schlafen, weil du nur dann wieder schnarchst. Ne? Das ist so eine typische Situation. Alkohol ist da schon eine Substanz, die nicht nur die Psyche entspannt, sondern auch eben die Stützmuskulatur der oberen Atemwege und deswegen entsteht daraus das Schnarchen.
In Ihrem Buch Schlaf wirkt Wunder steht ja auch über Schnarchen, dass es nicht nur eben ein kosmetisches Ding ist, sondern es ist auch eine Krankheit. Was genau ist das Problem?
Ja, also solange jemand nur schnarcht, in Anführungszeichen, da sind eigentlich wir Schlafmediziner oder Schlafexperten noch gar nicht auf dem Plan. Aber immer dann, wenn es neben dem Schnarchen auch zu Atemstillständen kommt oder phasenreduzierter Atmung, dann verhält es sich so, dass daraus ein Krankheitswert entstehen kann. Aber grundsätzlich jeder Mensch hat Atemstillstände während des Schlafes. Aber ab einer gewissen Häufigkeit entsteht daraus ein Krankheitswert, weil nämlich der Schlaf immer wieder unterbrochen wird, damit die Atmung wieder einsetzt. Man kann daran nicht ersticken. Das schon mal zur Beruhigung von allen Ehefrauen, die da immer nebendran liegen und dann ihren Männern so einen Ellenbogen Stupser geben, wenn die wieder in ihrem Atemstillstand liegen. Da kann nichts passieren. Aber die werden immer ganz kurz wach, was ihnen nicht bewusst ist. Wir müssen nachts ungefähr, ja, so eine Minute ungefähr wach sein, damit diese Information, ich bin wach, vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis gehen kann. Und nur dann wissen wir es am nächsten Morgen. Wir werden natürlicherseits schon pro Stunde so kurze Wegreaktionen, 2, 3, 4, 5 Sekunden, ungefähr 20 Mal wach im durchschnittlichen mittleren Lebensalter. Also noch ein Beleg dafür, dass Wachwerden zum Schlafen mit dazugehört. Und jetzt mit diesen Atemstillständen, wenn die dann eine gewisse Häufigkeit haben, dann fehlt natürlich durch diese zusätzlichen vielen Wegreaktionen, damit die Atmung wieder einsetzt, Tiefschlaf, Traumschlaf, den wir wichtig für unsere Gesundheit brauchen. Und dann ist das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall deutlich höher, die Lebenserwartung verkürzt. Studien lassen uns vermuten, dass bei schweren Schlafapnoe-Syndromen, so nennen wir das krankhafte Schnarchen mit Atemstillständen, dass da die Lebenserwartung bis zu 10 Jahre verkürzt sein kann. Also nicht, weil die dann ersticken, sondern weil die dann nachts eben am Herzinfarkt oder am Schlaganfall beispielsweise versterben.
Und Lebensqualität geht verloren, Libido geht kaputt, Tagesmüdigkeit, getrennte Schlafzimmer und so, das sind alles auch noch so.
Schnarcher sind häufig alleine gelassen, also nachts im Schlafzimmer zumindest, oder wurden rausgeschickt, weil das Schnarchen kann sehr lästig sein. Das kann auch Lautstärken entwickeln, sage ich mal, das ist über 90 Dezibel. Das ist so, wie wenn eine Autobahn eigentlich durchs Schlafzimmer geht. Oder also diese Lautstärken, da werden die Lärmschutzverordnungen am Arbeitsplatz nicht mehr erfüllt. Ne? So ausgeprägt kann es sein.
Das heißt, was raten Sie allen Schnarchern oder Partnern von Schnarchenden ab wann auf zu Ihnen in die Klinik oder zum Arzt?
Also nicht gleich zu uns in die Klinik, sondern da gibt es niedergelassene Ärzte, die Voruntersuchungen machen kann. Der erste Ansprechpartner ist da immer der Hausarzt. Ich würde immer dann dazu raten, wenn jemand schnarcht, es wurde ihm berichtet, dass er Atemstillstände hat. Wenn er übergewichtig ist und wenn er vielleicht schon Bluthochdruck entwickelt hat und wenn er morgens einen trockenen Hals hat, Kopfschmerzen hat oder am Tage auch müde, sich unausgeschlafen fühlt, also wenn nur, ich sag mal, 4 von den jetzt 6 genannten Symptomen da sind, dann eigentlich ab zum Hausarzt, dann ist der Verdacht ausgeprägt oder da ist nicht gering, dass eine schlafbezogene Atmungsstörung vorliegen könnte.
Sie haben ja auch im Buch eine Vielzahl an Therapien aufgezeigt. Das heißt, die Chancen sind ganz gut, dass man es in den Griff kriegt, ne, das Problem.
Das kann man gut behandeln, auf jeden Fall. Es ist bemerkenswert. Es ist für mich immer wieder eine Freude, wenn wir jemanden behandeln und dann können ein, zwei Nächte schon dazu führen, dass es neue Menschen sind, dann ist die Dankbarkeit groß. Ich muss mich da erinnere mich da immer an eine Situation. Ich habe vor vielen Jahren mal montags bei einem Mann, einem Patienten angerufen, den wir freitags entlassen hatten. Ich weiß gar nicht mehr der Grund, was es war. Aber es war dann so, dass er nicht da war. Und dann habe ich seine Frau gefragt, wie es ihm denn geht. Und dann hat sie gesagt, ach Gott, Herr Doktor, das ist ja ein ganz neuer Mann. Aber so viel Mann hätte es nicht sein müssen. Weil nämlich die begleitenden Einschränkungen in der Libido, sozusagen die Potenzstörungen, die sind dann auch relativ schnell wieder weg.
Großartig.
Damit kann man es den Männern auch die Therapie, die nicht immer so ganz sexy ist, aber kann man ihnen dann doch schmackhaft machen.
Ja. Ja, super. Was für eine schöne Prognose dann so. Ne? Sie sagen immer wieder, dass unser moderner Alltag nicht so ganz zu unserem inneren Rhythmus passt. Schule beginnt zu früh, Arbeit. Wie sieht's damit aus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Deutschland nicht richtig tickt. Und zwar nicht im Sinne unserer inneren Uhr. Unsere inneren Uhren, unser Schlaf-Wach-Rhythmus verläuft völlig anders als unsere gesellschaftlichen Zeiten. Wir unterscheiden zwischen Lerchen und Eulen und ein Großteil der Deutschen ist eben ein Normal- oder Spättyp. Und das heißt, über 70% der Deutschen, eher über 80%, würden am liebsten zwischen 23 Uhr und 2 Uhr ins Bett gehen und morgens zwischen 7:30 und 9:30 aufstehen. Das würde unserem natürlichen biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus entsprechen. Und da merken Sie schon, dass das nicht passt, weil die Arbeit, die Schule viel zu früh beginnt und das hat Auswirkungen. Über 80% der Deutschen stehen morgens mit dem Wecker auf. Und wenn wir uns das einmal verdeutlichen, wir tun unser Schlafprogramm, und das ist unser wichtiges Regenerations- und Reparaturprogramm, mit dem Wecker vorzeitig beenden. Kein Mensch würde auf die Idee kommen und würde sagen, er beendet das Programm seiner Waschmaschine vorzeitig, weil die Wäsche wäre noch schmutzig. Genauso mit der Spülmaschine. Aber mit unserem Schlaf verfahren wir völlig gedankenlos so und wir kommen so in einen chronischen Schlafmangel. Wir sind unausgeschlafen, wir sind nicht leistungsfähig, wir sind eine übermüdete Gesellschaft. Das sehen wir daran beispielsweise, dass auf den deutschen Straßen doppelt so viele Menschen sterben infolge Sekundenschlaf am Steuer als infolge Alkohol am Steuer. Aber wir nehmen das hin. Jede Woche ist es wieder in den Medien irgendwo zu sehen, zu lesen, zu hören, dass wieder beispielsweise ein LKW ungebremst auf ein Stauende aufgefahren ist. Das ist ein Zeichen der Übermüdung gewesen, aber wir akzeptieren das und leben damit. Und da ist sicherlich noch viel Handlungsbedarf und auch Aufklärungsarbeit.
Das heißt, Morgenmuffel ist auch die Folge eines zu frühen Aufstehens.
Unter anderem, natürlich sind wir unausgeschlafen und haben einen Hangover und kämpfen gegen die Müdigkeit an. Das dauert ja.
Und der Mittagsschlaf, ist das was Sie empfehlen oder nur für den, der es braucht?
Der Mittagsschlaf, der sollte Karriere machen eigentlich, weil wenn wir mittags ein kleines Nickerchen gemacht haben, 10, 20 Minuten, dann sind wir leistungsfähiger, wir sind kreativer, wir machen weniger Fehler, wir sind stimmungsmäßig stabiler, wir können den nervigen Kollegen viel besser aushalten oder den nervigen Chef. Und wir reduzieren unser Herz-Kreislauf-Risiko. Das Risiko für Schlaganfall, das Risiko für Herzinfarkt geht zurück und die Lebenserwartung steigt.
Ich komme nachmittags immer nicht so runter, da rattert es noch. Bräuchte ich eine Stunde, mich zu entspannen, bis ich dann 20 Minuten Schläfchen machen dürfte.
Es geht vielen Menschen so, dass man, wenn man in der Hektik des Alltages ist, dass es sehr schwer fällt, in die für den Schlaf notwendige Entspannung zu kommen. Und dann haben die da tatsächlich ein Problem.
Wie schade. Kommunikation in Ihrer Klinik mit Ihren Patienten. Gibt es Patiententypen, die Sie so kategorisieren können, wenn Sie vor Ihnen sitzen in der Sprechstunde?
Ja, natürlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Das hat schon einmal was mit dem Lebensalter immer zu tun, die Jüngeren, die Älteren. Dann hat es damit was zu tun, wie sage ich mal, das Introspektionsvermögen der Patienten ist. Also wie gut können sie sich selber beobachten, in sich hineinhören, etwas bei sich selber wahrnehmen. Da gibt es große Unterschiede. Hat auch immer etwas mit dem Alter sehr oft zu tun, habe ich für mich den Eindruck. Dann gibt es natürlich Berufsgruppen, die unterschiedlich über die Berufsausbildung sozialisiert sind. Der Ingenieur, der hat immer eher einen analytischen Zugang. Der Lehrer hat einen ganz anderen Zugang beispielsweise.
Zum Beispiel?
Für Lehrer nehmen wir uns immer etwas mehr Zeit, so möchte ich es einmal formulieren, weil da oft sehr viele Fragen sind und nochmal Nachfragen da sind. Aber da gehen wir auch gerne darauf ein. Und ja, so gibt es doch ja den einen oder anderen Unterschied sicherlich.
Ja, Sie als Psychologe, Sie kennen ja diese Einteilung in Hysteriker und Depressive und Zwanghafte und Schizoide und was es so für Typen gibt. Kann man das auch bei Patienten beobachten?
Ja, natürlich, klar.
Und fällt Ihnen das dann sofort ins Auge und dann reagieren Sie entsprechend? Wie gehen Sie damit um mit diesen unterschiedlichen Typen?
Also ein Ansatz eigentlich bei mir ist immer der, dass ich versuche, den Patienten dort abzuholen, wo er steht sozusagen. Also das heißt, ich versuche mich in ihn hineinzuversetzen, wie sich für ihn sein Problem darstellt und dann natürlich auch von meiner fachlichen Perspektive aus ihm dann einen Weg aufzuzeigen, wie er sich wohin entwickeln kann, sei es auf einer medizinischen Ebene, sei es auf der psychologischen Ebene, um dann eben wieder in eine Situation zu kommen, wo sich je nachdem, welche Art von Schlafstörung, er wieder zu einem besseren Schlaf kommen kann.
Spüren Sie denn auch manchmal, dass Sie angestrengt sind von einem Patienten oder dass jemand provozieren will? Oder sind alle ganz dankbar, dass Sie dann bei Ihnen sind und sind artig und Übertragung und Gegenübertragung bieten?
Ja, also wir sind ja die diagnostische Endstrecke, wenn es um Schlafstörungen geht. Das heißt, wir haben immer schwere Fälle, schwere Erkrankungen, schlafmedizinische Erkrankungen. Und oft sind die Patienten dann dankbar, endlich an eine kompetente Stelle zu kommen. Die schlafmedizinischen Kenntnisse sind in unserem Gesundheitssystem nicht sehr ausgeprägt. Die Therapeuten, ob Ärzte, Psychotherapeuten, erfahren ganz wenig in der Ausbildung an der Universität über den Schlaf und seine Störungen und auch über seine Behandlung. Das ist mit ein Faktor, glaube ich, warum wir so viele chronisch Schlafgestörte haben. Und zum anderen werden Schlafstörungen auch ein Stück weit bagatellisiert. Von Patienten, von Ärzten, aber auch von den Kostenträgern. Da werden derzeit von vielen Kostenträgern viele öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht. Da wird der jährliche Gesundheitsreport von unterschiedlichen Krankenkassen hat den Schwerpunkt Schlaf. Aber tatsächlich, wenn es darum geht, die adäquate Behandlung, die Kosten zu übernehmen, dann verhalten sich viele Kostenträger nicht mehr so förderlich. Das sehen Sie daran, dass wir in Deutschland in unseren schlafmedizinischen Abteilungen Wartezeiten von bis zu einem Jahr und länger haben. Also das wird man schon als einen Missstand letztendlich bezeichnen und dort sitzt eigentlich die Kompetenz und oft fehlt uns dann der Ambulanzzugang, um dann auch entsprechend behandeln zu können. Also da muss noch viel passieren, aber da sind wir auch von unserer Fachgesellschaftsseite aus dran, einfach die Versorgungssituation ein Stück weit zu verbessern.
Konkret, was kann das bedeuten? Also was wären so Ihre drei wichtigsten Wünsche?
Ja, zum einen die Ausbildung muss verbessert werden. Wir haben jetzt von unserer Fachgesellschaftsseite aus ein Programm aufgelegt, wo wir speziell mit Hausärzten ein Fortbildungskonzept entwickelt haben. Es gibt jetzt auch ein Modellprojekt im süddeutschen Raum, wo es eine Kombination geben wird zwischen Hausärztefortbildung und Online-Therapieprogrammen. Das ist ein sehr innovatives Konzept. Wird auch gefördert von staatlicher Seite aus mit nicht unerheblichen Summen.
Also Schlafen unter Online-Anleitung oder
ja,
wie?
Ja. Also es ist so etwas wie unsere Schlafschulen. Also immer wenn es eine psychische Ursache gibt für das Nicht-Schlafen-Können und es sind Fehlverhaltensweisen, dann können wir ja über Schulung, über Psychoedukation ganz, ganz viel helfen. Wenn die Menschen zu uns kommen in unsere Schlafschule, das sind 2 Tage intensiv, Schulung oder eigentlich ist es eine kognitive Verhaltenstherapie, was wir versteckt machen. Ich hoffe, die Patienten merken es nicht.
Das bedeutet eine kognitive Verhaltenstherapie?
Naja, da geht es darum, seine eigene Schlaftablette zu werden. Also selber abschalten.
Also sich bewusst machen, was sind die Probleme und dann Mechanismen haben, die, also also die man dann konkret anwendet in den Situationen?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, eine Schlaftablette ist ja ein Beruhigungsmittel, nichts anderes, ein Tranquilizer. Mhm. Und wenn ich es schaffe, mich selber zu beruhigen, also über entsprechende kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken, da gehört unter anderem auch Entspannung dazu, aber da haben wir noch viel mehr im Repertoire, dann wird der Patient ja seine eigene Schlaftablette, dann braucht er ja den Tranquilizer nicht mehr, er kann es ja selber machen. Und das lernt man in diesen 2 Tagen und wir können damit nicht jedem, aber doch 70% so helfen, dass die auch Jahre danach noch ihrem Schlaf Schulnoten zwischen der Note 1 und 3 geben. Und das finde ich ist für ein medizinisches Fach ist das ein guter Wert.
Also neben Entspannung, was ist da noch eine Säule?
Also wir haben da Gedankenstopptechniken, wir haben paradoxe Interventionen, das wir bedeutet, haben die Stimuluskontrolltechnik,
die Restriktion.
Das sind jetzt alles einzelne Techniken, die wir den Patienten dann erklären und auch beibringen. Gedankenstopptechnik heißt zum Beispiel, dass wenn jemand nachts aufwacht und das Gedankenkarussell geht los, dass es erstmal darum geht zu analysieren, ist dieser Gedanke jetzt wichtig, ist er relevant, muss der jetzt sofort bearbeitet werden. Und wenn man sich das bewusst fragt, dann kommt man häufig zu dem Schluss, reicht eigentlich auch noch morgen. Und dann kann man sich das aufschreiben beispielsweise und dann kann man wieder, wir bringen viel Fantasiereisen bei, also sei dein eigener Fernseher, mach eigene Fernsehgeschichten sozusagen, um auch abschalten, entspannen zu können. Und dann macht er diese Fantasiereise wieder weiter. Wenn es was ganz Wichtiges ist, was man sofort drüber nachgrübeln muss, dann darf er das. Aber nicht mehr im Schlafzimmer, dann steht er auf, macht er das außerhalb. Und so gibt's eine Fülle von Techniken und Möglichkeiten, wie wir den Patienten da einfach wieder ja Techniken, Tools an die Hand geben, um, wie ich immer sage, ihre eigene Schlaftablette zu werden.
Ja. Tolle Bezeichnung. Es kommen ja viele Leute schon vorgebildet, vorinformiert bei Dr. Google, dem netten Kollegen. Wie mögen Sie den?
Also ich finde es grundsätzlich gut, wenn der Patient informiert ist, weil das ist ja auch unser Ziel, dass wir ihn über sein Krankheitsbild informieren. Und wenn er da schon Vorinformationen mitbringt, dann ist das für uns gut. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, das kann auch Nachteile haben. Viele Patienten informieren sich im Internet, informieren sich nicht richtig oder können die Symptome, Kriterien nicht adäquat bewerten und verfallen dann auch mal gelegentlich in eine Paniksituation rein, weil sie ihren eigenen Gesundheitszustand viel negativer einschätzen, als er tatsächlich ist. Und von dem her, ja, hat es eine positive Seite, aber für manchen Patienten auch eine negative Seite. Und gerade manchmal, wenn man so in die einzelnen Chats reinschaut zu bestimmten Symptombereichen oder Krankheitsbildern, dann kann das zu einer Verunsicherung der Patienten auch führen und nicht zu einer Situation, wo er mehr Sicherheit und mehr verlässliche Informationen gewonnen hat zu seinem Beschwerdebild.
Ich wollte Sie eigentlich auch fragen, was glauben Sie, was einen guten Arzt ausmacht? Aber ich merke schon, welche Technik Sie haben. Sie hören gut zu und Sie können toll erklären. Und reden gern und erklären Ihren Patienten, also quasi in dem Moment auch mir gern. Oder ist das Ihr Patentrezept?
Ja, ich glaube, das ist ein, neulich hat mein Kollege, ein somatischer Kollege gesagt, ein HNO-Arzt hat gesagt, manchmal muss man zum Äußersten greifen und mit dem Patienten reden.
Und
das tun wir tatsächlich. Ich glaube, dass das Gespräch wichtig ist, dass man ihn aufklärt. Und ich glaube, dass man über das Gespräch manches Problem lösen kann und damit auch auf andere Behandlungen medikamentöser Art oder ähnlichem verzichten kann, weil der Patient auch weiß, wie er selber ja zum Problem über Verhalten, innere Einstellungen und Ähnliches beiträgt.
Sie haben eine ganz lange Liste von interessierten Zuhörern, die unbedingt alle ihre Fragen an Sie loswerden wollten. Warum ist Schlafentzug ein mögliches Therapiemittel gegen Depressionen?
Es ist so, dass im Schlaf der REM-Schlaf eine depressiogene Wirkung hat. REM ist gleich Traumschlaf Und das merken viele Menschen daran, wenn sie mal einen Mittagsschlaf halten und der zu lange dauert, dann kommen sie in den REM-Schlaf hinein. Und obwohl sie dann lange geschlafen haben, haben sie das Gegenteil erreicht. Sie sind müde, zerschlagen, antriebslos, kommen nicht mehr richtig in die Gänge. Und das lag an dem REM-Schlaf, der da am Tage aufgetreten ist. Also REM-Schlaf, zu viel davon, hat eine depressiogene Wirkung. Und wenn wir den wegnehmen, dann kommt es zu einer Stimmungsaufhellung.
Also kein Dauermedikament oder keine Dauertherapie, sondern was, was man kurzfristig mal macht.
Wenn ein sehr depressiver Patient zu uns in die Klinik kommt, dann kann er über einen Schlafentzug kurzfristig eine deutliche psychische Entlastung erfahren. Aber leider kein überdauernder therapeutischer Effekt.
Was steckt hinter dem Begriff Schönheitsschlaf? Wichtig für mich als Hautärztin, für meine Patienten.
Naja, da müssten Sie eigentlich wahrscheinlich mehr dazu wissen als ich. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir schlecht schlafen, dass dann eben die Zellregeneration leidet. Manche merken das am ehesten dann daran, dass sie den Kajalstift eigentlich nicht mehr brauchen, weil sie dann tatsächlich Augenringe bekommen durch den Schlafmangel, weil einfach Zellregeneration nicht mehr so stattfinden kann.
Ist die regelmäßige Einnahme von Melatonin bedenklich? Sie haben ja gesagt, das ist ein Hormon, was wir selber am Abend produzieren, was ja übrigens auch durch Fernsehen und Handy dann wieder zerstört wird, ne, durch das helle Licht, oder? Und dann nehmen das die Leute.
Das soll man nicht überbewerten. Es ist tatsächlich so, dass Licht Melatonin unterdrückt. Gerade Handy oder Fernseher sind da geeignet dazu. Aber oft ist es viel entscheidender, was man da eigentlich noch in der Bettzeit macht, dass man nämlich chattet, googelt, Internetspiele macht, was einen aktiviert und aufwühlt. Und das trägt dann viel eher zur Schlaflosigkeit bei als die Melatoninunterdrückung durch das Licht. Aber tatsächlich, ja, es hat einen leichten negativen Effekt. Melatonin ist in den USA ein Nahrungsergänzungsmittel. Bei uns ist es ein Medikament. Trotzdem ist es so, dass es nicht ganz unbedenklich ist. Es kann Nebenwirkungen haben auf die Niere und von der Dauermedikation würde ich abraten.
Also wann darf man es nehmen und wie lange?
Also das ist schwierig, das hängt ja immer auch mit davon ab, welches Krankheitsbild der Patient hat. In Deutschland ist es so, dass ein Medikament für 3 Wochen zugelassen ist. So würde ich es erstmal anwenden, wenn es denn hilft überhaupt.
Und ist dann die Einnahme von der Aminosäure Tryptophan, der Vorstufe von Serotonin, dem Glückshormon und Tageshormon und damit dann am Ende auch dem Melatonin eine mögliche Option, um das selber herzustellen, die gesünder ist vielleicht?
Also wir haben alle Literatur, es gibt eine neue Leitlinie für Ein- und Durchschlafstörungen, es gibt da medizinische Behandlungsleitlinien und wir haben da alle Literatur zur Wirksamkeit von L-Tryptophan als auch von Melatonin geprüft und da muss man sagen, von der wissenschaftlichen Seite her gibt es keine Evidenz, dass sie bei Schlafstörungen helfen. Wenn, dann bei leichtesten Schlafstörungen, wo man sich dann auch mal fragen kann, braucht man da überhaupt etwas?
Wenn man immer zu zweit schläft und der Partner dann mal weg ist, warum schläft man dann schlecht und muss Radio oder TV anmachen, fragt eine Hörerin.
Naja, wenn man zusammen schläft, dann führt es ja auch dazu, dass man sich sicher und geborgen fühlt und Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit, das hat etwas mit Entspannung zu tun und Entspannung ist der Königsweg zum Schlaf. Und wenn jetzt sozusagen diese Sicherheit fehlt, weil der Partner nicht da ist, dann wird man unruhiger, schläft schlechter oder man braucht dann sozusagen die Ablenkung durch den Fernseher, schaltet sich ab, Fernseher an.
Wie schlimm ist Nachtschicht für uns Menschen?
Auch da gibt es eine Fülle von Studien. Grundsätzlich muss man sagen, es ist so, dass Schichtarbeit ein Stück weit wider der Natur des Menschen ist. Wir sind ein tagaktives Lebewesen. Es steckt in unseren Genen drin, dass wir bei Dunkelheit schlafen. Und von dem her liegt es auf der Hand, dass Schichtarbeiter ein höheres Krankheitsrisiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen und auch für Schlafstörungen. In der Dauernachtschicht ist es so, dass es für einzelne Krankheitsbilder wie für Krebs ein leicht erhöhtes Risiko gibt. Aber man muss es auch immer davon abhängig machen, ist eine Lerche oder eine Eule. Menschen, die sowieso spät dran sind mit dem Schlafen, die also eher die Eule sind, wie wir das chronobiologisch sehen, die kommen mit Nachtschichten oft besser zurecht und für die kann auch die Dauernachtschicht, also wo es nicht mehr zur Umstellung kommt ständig, sogar gesundheitlich ganz erträglich sein.
Chronobiologie ist also das, wie man am Tag aktiv ist und in der Nacht inaktiv und wie Hormone ausgeschüttet werden. Oder wie kann man Chronobiologie kurz noch erklären?
Wir unterscheiden zwei Schlaftypen. Wir unterscheiden die Frühtypen, das sind die Lerchen, die werden abends um 8, 9 Uhr, 10 Uhr müde, sind im Bett, haben die Bettzipfelmütze auf, die Bettkarten gezwickt und wollen nur noch eins ab ins Bett. Morgens um 6 Uhr springen die aus dem Bett, was bringt mir der Tag? Und dann gibt's die anderen, und die sind in der Mehrheit in unserer Gesellschaft, das sind diejenigen, die später dran sind, die Eulen, die werden abends noch mal fit, wenn die Lerche schon ins Bett geht, nicht? Und morgens um 6 Uhr, wenn die Lerche aus dem Bett springt, ist für die mitten in der Nacht. Und das sind tatsächlich genetisch bedingte unterschiedliche Schlaftypen. Da ist die ganze biologischen Rhythmen sind ja auf den Schlaf abgestimmt und die sind entsprechend verschoben. Und da ist es einfach so, der Spättyp kommt mit Nachtschicht besser zurecht. Der Frühtyp, für den ist Nachtschicht viel eher Gift. Da kommt da viel schlechter gesundheitlich damit zurecht. So unterscheiden wir es nochmal chronobiologisch.
Fernreisen, wenn Tag-Nacht-Rhythmus sich ja verschiebt zwangsläufig, ist das ein Problem für unseren, ja wahrscheinlich, jetzt haben wir gelernt, ist ein Problem, ist auch wieder der Natur.
Ja, grundsätzlich, wir haben ja darüber gesprochen, dass ein schlechterer Schlaf durchaus auch etwas Natürliches ist. Und wenn wir uns das nochmal verdeutlichen, auch in der Steinzeit mussten wir nachts mal flüchten, weil wir angegriffen wurden oder das Wetter war schlecht und man konnte nicht gut schlafen. Also kurzfristig mal weniger Schlaf, das steckt unser Körper von der organischen Seite gut weg. Natürlich sind wir müde, unausgeschlafen, machen Konzentrationsfehler, Unfallrisiko steigt. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten, wenn man im Urlaub gelegentlich mal Zeitzonen überschreitet und weiter reist. Problematisch ist es immer dann, wenn man das häufiger macht und dann wird's zur Schichtarbeit.
Jemand wollte fragen, wie kann man die Fähigkeit des Schlafwandelns erringen? Also, eigentlich ist es ja eine ganz schön problematische und gefährliche Erkrankung, oder?
Naja, man kann schon so manches erleben, wenn man mit jemandem ins Bett geht. Ne? Also die einen, die tun Schlafwandeln, die anderen sprechen im Schlaf, die anderen schlagen um sich, der eine verlassen das Bett, die anderen schnarchen und so weiter. Also es ist ein sehr interessantes Störungsbild des Schlafwandelns, eines meiner Lieblingsstörungsbilder, weil es einfach erstaunlich ist, was der Mensch alles im Schlaf tun kann. Fängt an, dass er das Haus verlässt, dass er anfängt zu kochen. Da werden auch gefährliche Sachen gemacht, Feuer gelegt, aus dem Fenster gesprungen, Sex eingefordert, vergewaltigt, sodass es forensische Aspekte hat. Meistens ist es gutartig und es ist nichts Schlimmes, Bedeutsames. Entsteht immer eigentlich nach der ersten Tiefschlafperiode inkompletter Wegvorgang. Teil des Gehirns ist noch wach, andere Teil des Gehirns schläft noch. Je nachdem, wie viel wach, wie viel schlafend, umso komplexer kann das Verhalten sein. Nicht leicht zu behandeln, wenn es behandelt werden muss. In erster Linie steht immer der Schutz, sich und nicht andere zu gefährden durch das, was man da tut. Und wenn es sehr häufig ist, dann wenden wir da neben Medikamente auch ja autosuggestive Verfahren an. Das sind Entspannungsverfahren mit formelhaften Vorsätzen, sodass über das Unterbewusste der Schläfer dann das Bett nicht mehr verlässt.
Jemand trinkt immer abends einen Beruhigungstee. Ist das sinnvoll oder ist das eingebildet?
Also die Substanz in dem Tee wird wahrscheinlich nicht so eine starke Wirkung haben. Aber die Handlung an und für sich, die würde ich sehr unterstützen. Man bereitet sich was zu, man tut sich was Gutes, man zieht sich schon mal zurück, man nimmt was Warmes zu sich. Das ist wie ein kleines Entspannungsverfahren und das wird wirken.
Jemand möchte gerne luzides Schlafen erlernen, um mehr über sich und seinen Schlaf zu erfahren. Luzides Schlafen ist ja so eine Art Halbschlaf.
Da fängt man an, also es ist auch Klarträume als Begriff, da geht es darum, die eigenen Träume zu lenken und zu steuern. Das ist etwas, was sehr schwer fällt und was viel Aufwand bedarf, um es ansatzweise zu lernen. Keine einfache Aufgabe und man versteht nicht zwingend mehr von sich dann dadurch.
Können Sie das? Also haben Sie das?
Nein. Interessiert mich auch persönlich jetzt nicht. Wäre mir jetzt kein Anliegen, meine Träume zu steuern. Obwohl, manchmal liegt man ja im Bett, man hat einen schönen Traum. Ja. Und dann sagt man sich, Mensch, jetzt noch mal länger, das wäre auch schön.
Nicht zu Ende sein.
Ja.
Nachts habe ich Rückenschmerzen, trotz teurer Matratze. Das stört mich beim Schlafen. Was soll ich tun?
Naja, wir müssen nachts entspannt sein, nicht nur gedanklich oder gefühlsmäßig, wir müssen auch körperlich, muskulär entspannt sein. Und wenn es sich jetzt so verhält, dass da Schmerzen entstehen, dann stört es den Schlaf. Und die teure Matratze muss nicht immer die beste Matratze für jemanden sein. Das kann auch eine ganz einfache Matratze möglicherweise die richtige sein. Man sollte das Thema Matratze nicht überbewerten. Ich möchte nur mal darauf verweisen, wir haben über Hunderttausende von Jahren in der freien Prärie auf Reisiglager geschlafen. Und das ging auch. Also austauschen, andere Matratzen ausprobieren, immer in den Geschäften, wo man tatsächlich auch Probe liegen darf, sprich nicht nur im Geschäft, sondern die Matratze vielleicht für ein oder zwei Nächte mit nach Hause nehmen darf.
Ich habe nachts oft verstopfte Nase, mal rechts, mal links. Was soll ich tun?
Und grundsätzlich ist es so, dass die Nase tatsächlich im zeitlichen Wechsel immer unterschiedlich belüftet ist. Und das wird dann durch die Körperlage, wenn man mal rechts oder links liegt, noch unterstützt. Und die Nase kann eher zugehen. Das ist erstmal normal so. Wenn es solche Ausmaße annimmt, dass es tatsächlich stört oder man keine Luft mehr bekommt, dann ist der Hals-Nasen-Ohrenarzt gefragt.
Gibt es die perfekte Schlafposition und sagt die eigentlich was über einen aus, ob man auf dem Rücken oder auf der Seite oder auf dem Bauch schläft?
Also es ist so, dass sich so die optimale Einschlafposition schon so im Alter von 6 bis 8 Lebensjahren herauskristallisiert und die behält man eigentlich über das Leben hinweg bei, es sei denn, es kommen gesundheitliche Probleme. Dann kann es sein, dass man die wieder aufgeben muss. Manchmal ist die Rückenlage sehr angenehm, wenn man Wirbelsäuleprobleme hat. Da werden auch die Organe nicht so belastet. Wenn man Herzprobleme hat, dann ist es neuerdings so, dass die Kardiologen meinen, dass die rechte Seitenlage besser wäre. Wenn man zu Reflux neigt, wäre die linke Seitenlage beispielsweise.
Also wenn Magensäure hochläuft, ne?
Genau. Mhm. Und das kann man also nicht verallgemeinern. Es gibt auch so ein paar, vor allem amerikanische Studien, die dann schon auch einen Zusammenhang zur Persönlichkeit herstellen. Da ist der Bauchschläfer dann eher derjenige, der dann etwas genauer, exakter sein soll. Derjenige, der sich so seitlich einrollt wie ein Embryo, der dann etwas ängstlicher, sensibler, unsicherer wäre. Und derjenige, der in der Königsposition schläft, sozusagen auf dem Rücken und die Beine und die Arme weit ausgebreitet. Das schreibt man eher den Einzelkindern zu, die dann ein hohes Selbstbewusstsein hätten und auch ein bisschen verwöhnt wären. Aber ich glaube, man sollte da, das ist ganz nett und interessant, mal sich so anzuhören, aber man sollte da nicht so viel drauf geben, sondern man sollte sich eher den Menschen im Wachen anschauen, was er da für eine Persönlichkeit hat und nicht von seiner Schlafposition aus zurückschließen.
Intervallschlafen wurde gefragt. Es gibt ja jetzt Intervallfasten. Ist das wirklich etwas, was man diskutiert? Als Beispiel wurde gesagt, ist es denn auch durchaus in Ordnung, immer 1,5 Stunden zu schlafen, eine Pause zu machen? Oder ist es besser, alles an einem Stück?
Also das ist vor allem bei der jüngeren Generation ein großes Thema, der Überschlaf, nur noch alle 4 Stunden 20 Minuten zu schlafen oder in 90 Minuten Intervallen zu schlafen, was zum Teil von meinen Kollegen auch propagiert wird für Sportler. Ich halte da gar nichts davon, weil wir haben schon vorhin darüber gesprochen, der Mensch ist ein tagaktives Lebewesen. All unsere Körperfunktionen sind an den Hell-Dunkel-Rhythmus und an den Schlaf-Wach-Rhythmus gekoppelt. Und wir sollten zusammenhängend schlafen, wie wir das schon seit Hunderttausenden von Jahren tun. Und alles andere wird zum Problem, auch gesundheitlicher Natur.
Mein Hausarzt hat mir Schlafmittel verordnet. Ist das gefährlich? Wahrscheinlich Stichwort Sucht, ne? Und Überhang am nächsten Tag. Und wie ist es mit Baldrian und Johanniskraut?
Also grundsätzlich ist es so, dass Schlafmittel durchaus eine positive Wirkung haben können und gerade dann, wenn man eine akute Schlafstörung hat, um das Funktionsniveau zu erhalten, dass man weiter arbeiten gehen kann, dass man seinen Aufgaben nachgehen kann, da kann kurzfristig mal eine Schlaftablette sinnvoll sein. Allerdings, Schlaftabletten haben ein Gewöhnungs- und Abhängigkeitspotenzial. Sie sind nicht für die längerfristige Einnahme geeignet. Leider ist es so, dass darauf wenig geachtet wird. Und in Deutschland haben wir zwischen 1,1 und 1,9 Millionen Menschen, die sind an Schlafmittel gewöhnt, von Schlafmitteln abhängig. Und wenn man es streng nimmt, ist es eine Abhängigkeit auf Rezept. Das sollte vermieden werden. Leider muss ich sagen, dass die wissenschaftliche Evidenz sehr eindeutig ist, was Baldrian und andere Produkte angeht. Nur bei leichtesten Schlafstörungen können die eine positive Wirkung haben, aber eigentlich nicht bei mittelschweren oder schweren Schlafstörungen. Da kann ich nur davon abraten.
Ich wurde gefragt, Sex vor dem Schlafengehen, ist das gut zur Entspannung?
Alles, was zur Entspannung führt, ist schlafförderlich und da gehört natürlich auch die Sexualität damit zu, mit dazu und da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Ist das zu empfehlen?
Ich würde es auch empfehlen, ja.
Kann man zu viel schlafen?
Ja, neuere Studien zeigen uns, dass wenn man überdauernd über längere Zeiträume tatsächlich mehr schläft, als das genetische Bedürfnis vorgibt, dann resultieren daraus auch Gesundheitsrisiken ähnlich denen, wie wenn man zu wenig schläft. Wahrscheinlich, wir haben das aber noch nicht genau verstanden, hat das was mit einer Überstimulierung unseres Immunsystems zu tun, aber da ist sicherlich noch weitere Forschung notwendig. Also, wie so oft, es kommt auf die optimale Dosis an. Nicht zu viel, nicht zu wenig schlafen. Dann ist die Lebenserwartung am höchsten.
Warum schwitzen manche Menschen so stark im Schlaf?
Im REM-Schlaf ist es so, dass die Temperaturregulation aufgehoben ist. Da neigen wir tatsächlich eher dann zum Frieren oder zum Schwitzen. Und bei manchen Menschen ist es sehr ausgeprägt. Gelegentlich dann auch bei Menschen, die übergewichtig sind oder die auch eine Stoffwechselerkrankung haben, die können dann in diesen Phasen sehr ausgeprägt schwitzen.
Auch in der Pubertät, oder?
Auch in der Pubertät ist es möglich. Da haben die jungen Menschen oft sehr viel Wärme, Hitze und neigen da auch.
Also Pubertät war immer wieder bei den Fragenden ein Thema. Deswegen frage ich es jetzt auch extra nochmal. Eltern sind besorgt, weil ihre pubertierenden Jugendlichen nicht rechtzeitig schlafen. Also sie können nicht einschlafen. Die gehen irgendwie um 19 ins Bett und schlafen teilweise erst nach Mitternacht ein. Warum ist das so?
Ja, das liegt in der Natur. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es Lerchen und Eulen gibt. Und in der Pubertät entscheidet sich, ob wir Lerche oder Eule werden. Und egal, was wir werden, wir sind auf jeden Fall ganz spät dran. Und im Laufe des Lebens werden wir dann etwas wieder nach vorne verlagert. Das heißt, wir können wieder auch früher einschlafen, egal ob wir Lerche oder Eule sind. Aber Pubertierende sind sozusagen Nachteulen. Und für die ist es ein großes Problem. Die Schule beginnt zu früh. Die kommen damit in den chronischen Schlafmangel hinein. Das ist nicht aus dem Grunde heraus, dass die nur Internet und Partyfeiern im Kopf haben, sondern das ist ein biologisches Problem, dass die meisten nicht vor 12 oder 1 Uhr einschlafen können und morgens beginnt dann die Schule zu früh.
Ihre wichtigsten Tipps, 3 Tipps für unsere Hörer rund um Schlafen?
Ja, da wäre der erste Tipp Entspannung, das ist der Königsweg zum Schlaf, seine eigene Schlaftablette werden oder sein eigener Fernseher werden. Wobei, wir haben darüber gesprochen, Fernseher ist ein Schlafkiller Nummer 1. Fernsehschlaf, das sollte man vermeiden. Zweiter Tipp, nie ins Bett gehen und schlafen wollen. Das erzeugt Druck. Wer schlafen will, bleibt wach. Und als dritter Tipp wäre es so, dass man abends rechtzeitig abschaltet, 1-2 Stunden, bevor man ins Bett geht, den Tag ein Tag sein lässt und die Zeit genießt, sich den schönen Dingen des Lebens zuwendet. Und dann sollten es eigentlich optimale Schlafbedingungen sein.
Sagt Dr. Hans-Günther Wees. Was für ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Gerne. Hat mich gefreut.
Großartig.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast-argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Ich denke, dass wir alle ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben auf der einen Seite.
Bis dahin.